Das ist heute eine von diesen Predigten, an denen ich euch wahrscheinlich überhaupt nichts Neues sage. Und trotzdem, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, es hat mich sehr berührt und auch mein Denken noch mal ein Stück weit verändert. Jesus kommt, er ist der König und er kommt souverän. Und deswegen habe ich euch auch so eine kleine Krone mitgebracht, die steht für den König. Und ich möchte mit euch einfach mal so ein bisschen anschauen, wie dieser Jesus eigentlich ist. Was macht ihn aus? Was ist er in seinem Wesen? Das Erste, was man sagen kann, er ist eins mit dem Vater. Jesus sagt es mal selber, der Vater, ich und der Vater sind eins, Johannes 10, Vers 30. Da kommt es zum Ausdruck, aber es kommt an ganz vielen anderen Stellen zum Ausdruck. Zum Beispiel bei der Versuchungsgeschichte, der Versuch der Teufel, zwischen Jesus und dem Vater irgendwie so ein Keil zu treiben. Und Jesus lässt sich da überhaupt nicht drauf ein, ja. Er sagt, ich und der Vater, wir sind eins, da passt nichts dazwischen. Du wirst es nie schaffen. Diese einzigartige Verbindung und Einheit zwischen Gott und Jesus, das ist das Fundament sozusagen, auf dem seine Würde, seine Majestät ruht. Er und der Vater sind eins. Wenn wir über Jesus nachdenken, dann denken wir eben oft an diesen Mann von Galiläa und es fällt uns so schwer, diese Einheit von Vater und Sohn wahrzunehmen, weil er ja immer alleine da ist. Ja, wir sehen immer nur Jesus und der Vater ist ja nicht sichtbar da. Aber es ist interessant, gell, dass es zweimal sogar der Vater akustisch zu Jesus redet, du bist mein geliebter Sohn. Zweimal kommt dieses direkt und akustisch vom Vater zum Sohn. Und ich glaube, es kommt deshalb, weil damit zum Ausdruck gebracht wird, wie eng, wie tief diese Einheit von Jesus mit dem Vater ist. Diese Einheit führte zu, dass Jesus eben immer schon mit dem Vater verbunden war. Ja, wenn man eins ist mit Gott und Gott sozusagen ewig ist, dann ist man das auch. Ja, und es gibt eine Stelle in den Sprüchen, die ich euch gerne vorlesen möchte. Sprüche 8, ab Vers 22. Da wird von der Weisheit berichtet. Und wir wissen, dass Jesus sich immer wieder auch als die Weisheit verstanden und bezeichnet hat. Das heißt, überall da, wo Weisheit steht in diesem Text, könnt ihr im Gedanken Jesus einsetzen. Da heißt es: Der Herr hat mich, die Weisheit, also Jesus, am Anfang seiner Schöpfung erschaffen. Ich war das erste seiner Werke vor aller Zeit. In längst vergangenen Tagen wurde ich geschaffen, am Anfang der Erde, vor unvorstellbar langer Zeit. Ich wurde geboren, als es noch keine Meere gab und kein Wasser aus den Quellen der Tiefe strömte. Bevor die Berge in der Erde verankert wurden und die Hügel erstanden, kam ich zur Welt. Gott hatte das Land noch nicht geschaffen und auch nichts anderes. Nicht einmal Staub gab es auf der Erde. Ich war dabei, als er das Dach des Himmels baute, als er den Horizont über dem Meer bildete. Ich war dabei, als er die Wolken oben festmachte und die Quellen unten aus der Tiefe sprudeln ließ. Ich war dabei, als er dem Meer seine Grenze setzte und dem Wasser verbot, sie zu überschreiten. Als er dann die Fundamente der Erde legte, stand ich ihm als Handwerker zur Seite. Tag für Tag war es für mich eine Freude. Die ganze Zeit lachte ich an seiner Seite. Ich war fröhlich, dass es den Erdkreis gab und hatte meine Freude an den Menschen. Es ist so ein Text, der so ein kleines Blitzlicht hineinwirft in das, was denn wohl vor Anbeginn der Zeit war. Und dann wird uns da vorgestellt, wie der Vater und Jesus gemeinsam die Welt schaffen. Wie sie sich gemeinsam Gedanken machen, wie sie diese Welt ins Dasein bringen, wie sie die Menschen hervorbringen. Und dann, was mich am meisten fasziniert in diesem Text, diese Freude. Diese Freude. Tag für Tag war es für mich eine Freude. Und dann die ganze Zeit lachte ich an seiner Seite. Könnt ihr euch vorstellen, wie die beiden, der Vater und der Sohn, als sie die Welt geschaffen haben, Spaß hatten? richtig Spaß, ja. Guck dir mal an, was ich gemacht habe, was das für ein Fisch ist, was der für eine gelbe Flosse hat, ja. Und dann sitzen die da und weiß nicht, ob die da gesessen sind, keine Ahnung. Dann gucken die sich das an und freuen sich daran. Diese Freude des Vaters und des Sohnes, als sie gemeinsam die Welt erschaffen. Was für ein Bild. Wir denken an den Schöpfer oft, also ein Streng, der guckt da dann und da rattert dann das Hirn und nein, das ist, Schöpfung ist nichts anderes als überfließende Freude. Vater und Sohn freuen sich und aus dieser Freude heraus entsteht die Welt mit allem, was sie ausmacht. Wow. Vater und Sohn eins und der Sohn mit dabei, live dabei, als Handwerker bei der Schaffung der Welt. Krass, krasses Bild, krasse Geschichte. Und wenn wir das ernst nehmen, dann stellen wir fest, Jesus muss unfassbar weise sein. Ich habe mir lange überlegt, ob welches Wort ich dann nehme. Klug habe ich so erst so ein bisschen gedacht. Aber klug ist einfach oft nur intelligent. Aber Jesus ist weise. Es ist intelligent und beziehungsreich. Müsst ihr euch mal vorstellen, was Jesus alles weiß. Jesus weiß, wie diese Welt besteht. Atome. Das alles weiß Jesus. Und er weiß es nicht nur. Unsere Wissenschaftler, die können das rausfinden. Die könnten rausfinden, was ist. Aber Jesus, er war der, der es gemacht hat. Er hat sich einen Plan gemacht und hat das gemacht. Zusammen mit dem Vater. Atome. Alles, was wir uns in der Tiefe vorstellen können, was unsere Forscher rausgefunden haben und was sie noch lange nicht rausgefunden haben. Er weiß, wie alles funktioniert. Kennt jeden Bauplan, jedes Detail. Er weiß, wie die DNA ineinander greift und funktioniert. Er weiß das alles. Stellt euch dieses Wissen vor. Und das ist konzentriert in einem Menschen. Aber er weiß nicht nur, wie die Welt funktioniert. Er weiß, wie die Gedanken funktionieren. Er weiß, was ich denke, was du denkst. Es kommt so oft vor in der Bibel, dass da Menschen irgendwas denken und dann heißt es so ganz lapidar immer, aber Jesus wusste, was sie denken. Jesus weiß alles. Und er weiß es nicht nur, sondern er weiß auch, wie das Leben funktioniert, wie das Leben gelingen kann. Er weiß, wie man leben muss, dass man gut lebt, dass man glücklich sein kann. Er weiß alle diese Dinge. Er weiß, was für dich das Wichtigste ist, dass du glücklich sein kannst. Er weiß es. Er weiß alles. Und das ist unfassbar klug. Manchmal denken wir, der Jesus, der weiß es nicht, ich mache da was für mich. Ja? Ich kenne es manchmal, so Situationen, wo ich so alleine bin und dann habe ich so meine Gedanken und denke, ja, gut, dass es niemand weiß. Stimmt nicht. Er weiß es. Und er weiß in jeder Situation, was das Beste wäre für mich. Er weiß, was das Beste ist, wie ich mich verhalte. Wie wir uns verhalten. Er weiß, was das Beste wäre, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Er würde das hinkriegen. Er weiß es. Weil er die Welt gemacht hat. Weil er die Menschen gemacht hat. Und wenn wir in der Bibel lesen, dass Gott das und das möchte, dann würde ich das gar nicht so sehr immer als Gesetz lesen. Ja, Gesetze muss man machen, dass sie gemacht sind. Das ist nicht der Gedanke. Sondern es steht da drin, weil Jesus weiß, wenn du das lebst, dann kannst du nach vorne kommen. Dann kannst du gut leben. Das ist der Rat dessen, der alles weiß. Der sagt, hey, mach's doch so. Vertrau mir, ich weiß es. Ich finde es so krass, dass man sagen muss, Jesus war mit Abstand, mit unendlichem Abstand, der klügste, der weiseste Mensch, den es jemals gegeben hat. Und wenn du dich manchmal fragst, Jesus, was soll das? Oder warum sagst du das? Oder warum das? Und wenn wir manchmal denken, ach, wir wissen es doch besser. Ja, kennt ihr das? Ich kenne das gut. Ich weiß doch besser. Oder dazu habe ich jetzt keine Lust oder so. Er weiß es besser. Ganz ehrlich, er weiß es einfach besser. Weil er schon lange da ist. Und weil er alles mitgemacht hat. Jesus ist unglaublich kommunikativ. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort. Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist Kommunikation. Jesus redet nicht nur, er ist das Wort. Später sagt er dann, meine Schafe hören meine Stimme. Also er geht davon aus, dass wir ihn hören. Jesus ist dazu da, um den Vater sichtbar zu machen, in die Welt hinein zu kommunizieren. Er redet. Er ist Kommunikation in Person sozusagen. Er ist zu nichts anderem gekommen, als uns auf den Vater hinzuweisen. Und das immer und immer und immer wieder auszusprechen, in die Welt zu bringen und in die Welt zu tragen. Jesus ist in einer unfassbaren Weise gut. Dieser, der alles weiß und alles kann, ja, der, was weiß ich, Wasser in Wein, Wasser in Wein verwandeln, ja, kurz mal die Atomstruktur zu verändern, Zucker und differenzierte Moleküle entstehen zu lassen, im Schnipsen eines Fingers, nicht mal. Der lässt sich darauf ein, in diese Welt zu kommen und sich an ein Kreuz nageln zu lassen. Stell dich das mal vor. Und er, der im Voraus wusste, was da passiert, wenn man einen Nagel durch die Handgelenke und Fußgelenke treibt. Der genau wusste, was da passiert und wie das wehtut und. Das wusste der alles, weil der hat Handgelenke geschaffen. Das wusste der. Lässt sich darauf ein. Wofür? Für sündige Menschen. Für Menschen, die nicht das machen, was eigentlich gut wäre. Für Menschen, die seine geliebte Welt ruinieren. Und als Jesus vor 2000 Jahren gekommen ist, dann wusste er, dass wir heute es geschafft haben, die Welt zu ruinieren. Dass wir es heute geschafft haben, Pflanzen und Tiere, die der Vater und der Sohn in ihrem Spaß miteinander geschaffen haben, auszurotten. Das hat er gewusst. Und er wusste, wie viele Menschen töten werden. Und. Das wusste der alles. Er wusste von den Gaskammern und von den Kriegen und von den Intrigen, von den Missbrauchsfällen und. Das wusste er alles. Und hat trotzdem gesagt, für diese Menschen gebe ich mein Leben. Er ist gut. Es liegt daran, dass er mit dem Vater verwandt ist. Der ist auch gut. Die beiden sind gut. Und Jesus sagt mal, niemand ist gut außer dem Vater. Das Wort gut, Martin Luther hat gesagt, es wird von Gott abgeleitet. Das stimmt leider nicht. Aber inhaltlich, gut ist eigentlich nur Gott. In dieser ganz reinen Form gut ist Gott. Und alles, was wir unter gut kennen, sind Abbilder davon. Häufig sogar schlechte. Jesus ist ewig. Ich möchte euch einen kleinen Abschnitt aus der Offenbarung vorlesen. Offenbarung 1. hab's gleich. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. A und O, Alpha und Omega, Anfang und Ende. Das heißt, Jesus ist ewig. Wir haben vorher gesehen, vor aller Zeit, und er wird am Ende aller Zeiten stehen. Jesus ist immer gegenwärtig. In jedem Moment deines Lebens ist er da. Und das Interessante ist, dass er dich kennt, so wie du jetzt bist und dich gekannt hat, wie du vor 10 Jahren warst und weiß, wie du in 10 Jahren bist, wie du in 20 Jahren bist. Und das alles sieht er sozusagen auf einen Schlag, weil für ihn Vergangenheit und Zukunft eins sind. Er steht nicht in der Zeit, sondern über der Zeit. Überleg mal, was das für dein Leben ausmacht. Du hast einen Begleiter, der dich jetzt führt und der schon jetzt weiß, wo es hingeht. Was macht das aus? Ja? Ich laufe nicht in eine dunkle Zukunft, sondern ich habe einen Begleiter, der schon längst weiß, wo es hingeht und der mich vorbereitet, der mich Wege gehen lässt, der immer an meiner Seite ist und schon weiß, wohin es ging und immer auch weiß, wo ich herkomme. Manchmal sagen mir Leute, ich habe Angst, dass ich mal vom Glauben abfall oder dass ich mal eine Sünde begehe, die irgendwie schlimm ist oder so. Und ich sage, hey, ganz entspannt. Jesus weiß es jetzt schon. Er weiß jetzt schon, welche Fehler du in 10 Jahren machen wirst. Und er hätte auch sagen können, ah, der macht in 10 Jahren den Mist. Den schreibe ich gleich mal ab. Nee. Er ist bei dir, begleitet dich und liebt dich. Egal, was da mal kommen wird. Er weiß es. Und ich denke mir oft, es gibt so dieses Lied, 1000 Generations, ja, 1000 Generationen stehen vor Gott. Und ich denke mir, wie krass ist das? Seit 2000 Jahren ist Jesus bei jedem Christen ganz dabei gewesen. Lebensgeschichten mitgestaltet, Kirche mitgestaltet. Eine unendliche Kette und immer Jesus voll dabei. Unglaublich. Damit sind wir eigentlich auch schon bei dem Letzten. Jesus ist gegenwärtig. Immer gegenwärtig. Es gibt keinen Moment, wo Jesus nicht da wäre. Immer, immer gegenwärtig. Gegenwärtig in dem Sinn, dass er für mich da ist, dass er mit mir redet, dass er auf mich hört. Aber gegenwärtig auch in der Weise, dass er dieses Weltall, diese Welt immer hält und trägt. Ohne Gott würde diese Welt auseinanderfallen. Er ist in ihr. Dass dieses Haus steht, dass Luft da ist, dass Licht da ist, dass die Sonne jeden Morgen aufgeht. Das hat was zu tun mit der Gegenwart Jesu in dieser Welt. Er bestimmt das Universum, das Sein, die Materie, dass die Atome zusammengehalten werden und die Elektronen um die Atome kreisen und. Das ist er. Und wenn er sich zurückziehen würde, dann wäre nichts mehr. Er ist gegenwärtig. Eine Gegenwart, die alles möglich macht, die alles trägt, die alles durchdringt. Das ist er. Das ist unser König. Das ist Jesus. Und ich merke, als ich darüber nachgedacht habe, wow, wie oft mache ich Jesus klein? Weil ich denke, das weiß er nicht. Oder jetzt ist er nicht da. Oder kann er das überhaupt? Hört er mich? Fühlt er mich? All diese Fragen. Und ich merke, dass ich das irgendwie weiß im Kopf, aber in meinem Herzen glaube ich es nicht so richtig. Es ist total spannend. Wir wissen manchmal Sachen und glauben sie nicht. Manchmal denken wir, wenn wir es wissen, dann können wir es doch glauben, oder? Ja, wenn ich weiß, der Stuhl hält, dann kann ich es auch glauben. Aber bei Jesus glauben wir nicht, was wir wissen. Ist das nicht crazy irgendwie? Aber es ist so. Was ändert das in deinem Leben und in den Fragen, die dich bewegen, wenn du weißt, dass er weise ist, gut ist, gegenwärtig ist, ewig ist und kommunikativ ist? Ich weiß nicht, was du gerade für eine Frage hast, für ein Thema. Was fällt dir gerade schwer? Wenn du dir das vor Augen hältst, was könnte das bedeuten? Die Bibel hat ein Wort tatsächlich für das, dass wir diesen Jesus nicht in seiner ganzen Tiefe als Person glauben. Und das ist das Wort kleingläubig. Ich dachte immer, das Wort kleingläubig meint, dass ich einen kleinen Glauben habe. Aber es ist falsch. Ich habe mir alle Stellen angeguckt. Wer will, kann es irgendwann mal nachlesen. Ich habe mir alle Stellen angeguckt. Es sind alle Stellen, an denen das Wort vorkommt. Übrigens, es gibt noch eine Stelle irgendwo von einem griechischen Poeten in einem Gedicht oder so. Gibt's noch einmal, wo dieses Wort gebraucht wird. Aber ansonsten ist fast nur im Neuen Testament gebraucht und nur an diesen Stellen. Und alle diese Stellen haben eines gemeinsam. Dass es nicht um den Glauben geht, sondern um die Person. Bei der Sturmstillung. Was ist die letzte Frage? Wer ist der, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wer ist der? Es geht um die Person. Kleingläubig sind wir dann, wenn wir Jesus klein machen. Wenn wir an einen kleinen Jesus glauben. Kleiner als er in Wahrheit ist, das ist kleingläubig. Ja? Die Jünger, die haben alle an Jesus geglaubt. Und die hatten sogar einen großen Glauben. Die haben gesehen, wie der Wunder tut und so. Die haben einen großen Glauben gehabt. Und auch sogar Wissen, weil sie Jesus ja greifen und erleben konnten. Und trotzdem haben sie an einen kleinen Jesus geglaubt. Und Jesus hat ihnen gezeigt, wer er wirklich ist, als er dort stand, in dem Boot. Und Wind und Wellen zum Schweigen gebracht hat. Das ist der Schöpfer, der alles weiß und alles kann, der gut ist und ewig und gegenwärtig. Wisst ihr, ich möchte großgläubig werden. Ich möchte. Und ich glaube, dass mein Leben nochmal verändern wird, an diesen wahren Jesus glauben, an diesen Jesus glauben, so wie er wirklich ist. Und nicht an diesen kleinen Jesus, den ich mir oft mache. Und ich merke, das hat ganz viel auch mit meinen Emotionen zu tun, mit meiner Vorstellungskraft. Aber wenn es mir gelingt, Jesus immer mehr als den zu sehen, der er wirklich ist, ich glaube, das verändert mein Leben. Ich brauche dazu den Heiligen Geist. um an den Jesus zu glauben, der er wirklich ist. Ich brauche Hilfe dazu, ich kann das nicht von mir aus. Ich brauche das, dass der Heilige Geist mir diesen Jesus immer wieder vor Augen malt, dass er ihn immer wieder mir vorstellt, dass er mir immer wieder zeigt, wer er wirklich ist, in seiner ganzen Fülle und Majestät. Dass er der Intelligenteste, der Mächtigste, der Beste, der Guteste, der Gegenwärtigste, der Ewige, dass er der wirklich ist. Und je mehr ich das innerlich glauben kann, je mehr ich das glauben kann, desto freier kann ich leben. Das ist interessant, gell? Je größer der Jesus ist, an den ich glaube, desto freier bin ich. Wir denken immer, wenn man den Jesus größer macht, dann werden wir irgendwie kleiner. Nein, je größer der Jesus ist, desto freier können wir leben. Und je kleiner unser Jesus ist, je kleiner der ist, desto enger wird es auch für uns. Lasst uns an den großen Jesus glauben. Lasst uns an den wahren Jesus glauben. Und jetzt stellt euch vor, dieser Jesus, so wie er jetzt uns euch vor Augen steht, in der Adventszeit auf diesen Jesus schauen, erkennen, wie groß er wirklich ist. Und dann liegt er an Weihnachten in einer kleinen Krippe. Das ist der Sinn von Advent. Die Größe des Königs verstehen. Um dann zu verstehen vielleicht, was Weihnachten wirklich bedeutet. Und wisst ihr, was so ein Geschenk ist? Dass dieser große Jesus jetzt hier ist und sagt, komm, ich lade dich an meinen Tisch. Ich will dich einladen. Du darfst zu mir kommen und ich will in dir wohnen. Ist das nicht unglaublich? Unglaublich? Wenn wir jetzt Abend mal miteinander feiern, dann möchte ich dich bitten, halt deine inneren Augen ganz auf diesen Jesus ausgerichtet und versuch ihn immer noch größer zu denken, als du ihn bisher gedacht hast. Näher, ewiger, klüger, kommunikativer. Jesus, so gut, dass wir jetzt miteinander Abendmahl feiern können. Das wollen wir miteinander tun. Jesus, wir danken dir, dass du so bist. Wir haben ein paar Bibelstellen angeguckt. Wir haben gemerkt, ich habe gemerkt, dass du noch viel größer bist, als ich mir das überhaupt jemals denken konnte. Du durchdringst diese Welt. Und alles, was ist, ist durch dich. Mein Leib ist durch dich. Meine Gedanken sind durch dich. Mein Arbeitsplatz ist durch dich. Und auch wenn es damals, als du gelebt hast, noch keine Computer und Programme und was auch immer gab, es ist trotzdem durch dich. Es ist alles durch dich. Du durchdringst alles, Jesus. Und jetzt bist du so zu uns gekommen, dass wir dich spüren können in Brot und Wein. Du machst dich sichtbar, erlebbar, schmeckbar. Du willst neu in mein Leben hineinkommen. Ich danke dir dafür. Lass uns einen kurzen Moment innehalten und Jesus dafür danken und ja auch um Vergebung bitten, wo wir Dinge vielleicht getan oder gedacht oder gesagt haben, die zu ihm nicht passen. Und wie gesagt, du brauchst da auch keine Angst haben, wenn du was vergisst. Wenn er dir vergibt, dann ist alles vergeben. Er kennt dich. Ich danke dir, Jesus, dass du meine Schuld vergibst, dass du mich annimmst, dass du Ja zu mir gesagt hast, dass du mich als deinen Sohn angenommen hast. Und so hast du jeden von uns als Tochter und als Sohn angenommen, unabhängig von dem, was wir getan haben und was wir tun werden. Du vergibst. Es ist unglaublich zu verstehen, wie gut du bist. Und jetzt lädst du uns ein an deinen Tisch. Wir können kommen, befreit, geliebt, im Wissen um dich, unseren großen Bruder, der so groß ist, dass in seiner Gegenwart alle Angst verbrennt. Es ist vollkommen sinnlos, vor irgendwas Angst zu haben. Wenn dieser Jesus da ist, ja. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, er nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Heiliger Geist, und so laden wir dich nun ein in unsere Mitte. Komm und zeige uns den Sohn. Stärke unseren Glauben. Mach uns von kleingläubigen Menschen zu großgläubigen. Wir wollen nicht an den kleinen Jesus glauben. Wir wollen an den ganzen Jesus glauben. Den echten Jesus glauben, den wahren. Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Nehmet hin und esset, das ist der Leib unseres Herrn. Nehmet hin und trinket, das ist das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lade euch ein, über die Außenseiten nach hinten zu gehen und dann über die Mittelgänge wieder zurück an den Platz.